Science Fiction ist ja immer, sag mal, nicht Prognostik in der Regel, sondern auch immer Kommentar oder Metaphorik. Und wenn wir uns jetzt die Entwicklungen angucken, die wir also nicht in 2095 haben, sondern jetzt haben, dann kommen wir ja schon an den Punkt, wo sozusagen unser digitales Selbst, was ja auch Teil unserer Menschenwürde ist, uns auch zunehmend entrissen wird. Je mehr wir rausfinden, auch mit Hilfe von Technologie, umso mehr wird uns bewusst werden, was wir da eigentlich alles Schreckliches tun. Also nicht nur den Menschen antun, sondern auch dem Rest des Universums. Ja? Wenn ich wirklich Simulationen baue, die so granular sind, dass da auch viele kleine NPCs oder PCs drin rumlaufen, dann bin ich ja for all intents of purposes Gott. Und auch das ist zum Beispiel etwas, wo die Frage mit der Menschenwürde wirklich, da darf man gar nicht drüber nachdenken. Ja?
Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürk und ich freue mich sehr, euch heute zu einer neuen Episode Gender Talk begrüßen zu dürfen. Mein heutiger Gast ist Tom Hillenbrand. Der Schriftsteller gehört zu den spannendsten Stimmen der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur, wenn es um gesellschaftliche Zukunftsfragen geht. In seinem aktuellen Roman Thanatopia entwirft er eine Welt im Jahr 2095, in der menschliches Bewusstsein digitalisiert, Körper getauscht und das Ich vervielfältigt werden kann. Eine Welt, in der der Tod nicht mehr das Ende ist, aber vielleicht auch nicht mehr das, was ihn einmal ausgemacht hat. Ich wollte von ihm wissen, wie Technologie unser Verständnis von Menschenwürde verändert, ob künstliche Intelligenz jemals so etwas wie Moral entwickeln kann und wer eigentlich die Macht hat, wenn unser Denken auf einem Server gespeichert ist. Wir sprechen über Quantencomputer, Plattformlogiken, gesellschaftliche Kontrollverluste und die Hoffnung auf ein Europa, das technologischen Fortschritt mit Verantwortung verbindet. Wenn dir diese Episode von Gender Talk gefällt, folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst und hinterlasse uns eine gute Bewertung. Diese und viele weitere Episoden findest du auch als Videopodcast auf unserem YouTube-Kanal. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid.
Zwei Menschen, eiskalte Drinks und eine Menge Zeit für ein persönliches Bargespräch. Herzlich willkommen an unserem Bartresen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gin and Talk. Mach es dir gemütlich, lehn dich zurück und tauche ein in die verrucht düstere Atmosphäre unserer Studiobar.
Lieber Tom, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier treffen können, um uns über die Zukunft zu unterhalten, über Moral und Technologie, über dein aktuelles Buch Thanatopia und wie wir uns vielleicht die Zukunft so vorstellen müssen oder vielleicht auch nicht. Herzlich willkommen.
Hallo.
Ich versuche mal, dieses Zukunftsszenario so grob zusammenzufassen. Wir sind im Jahr 2095. Wir sind technologisch ein paar Zyklen weiter, würde ich sagen. Wir haben im Endeffekt einen Punkt erreicht, wo wir eine mehr oder weniger Unsterblichkeit hinbekommen haben, weil wir unsere Körper und unser Gehirn vor allem ausgelagert haben auf Technologie in Lösungen, die da uns ermöglichen, quasi nicht mehr zu zerfallen, sage ich jetzt mal, was aber auch dazu führt, dass wir uns quasi klonen können, dass wir in einer Welt leben, in der dann einer deiner Protagonisten, ein Kommissar aus Wien, eine Leiche findet, die kurz vorher eigentlich schon mal gestorben ist. Das mal so vielleicht kurz zusammengefasst. Wir gehen da ja gleich noch ein bisschen tiefer rein. Was ich mich frage, so eine der ersten Fragen, die mir in den Kopf geschossen ist, und vielleicht auch gleich so eine sehr philosophische, das Thema Menschenwürde. Wenn wir uns das Thema Klonen anschauen, wenn wir uns überlegen, wir leben in einer Welt, wo wir quasi mehrere von uns haben könnten, wo wir uns immer wieder auferstehen lassen können. Wo genau steckt denn da die Menschenwürde noch drin? Ist es das Datenbackup? Ist es der physische Körper, die Hülle, die wir bauen? Gibt es Menschenwürde überhaupt noch? Wie würdest du das sehen?
Ja, also klar gibt es die noch, weil die ja eigentlich sozusagen ist ja unveräußerlich und nicht zu beseitigen. Aber natürlich stellen sich dann sofort so Fragen, also wenn es möglich ist, Gehirninhalt zu digitalisieren. Wie ist es mit den Zugriffen? Gäbe es dann zum Beispiel, also das ist bei mir im Buch jetzt nicht so, dass man dann also einfach jeder reingucken kann. Also wenn das Gehirn sozusagen nicht läuft in dem Körper, ja, kann es nicht auf der Festplatte reingucken. Aber wenn das möglich wäre, darf dann zum Beispiel die Polizei reingucken, um zum Beispiel Verbrechen auf die Spur zu kommen. Oder dass, wenn man weiß, jemand hat also jetzt sozusagen, das ist ja so im Buch, mehrere Körper bei Thanatopia, gar nicht unbedingt, um sie unsterblich zu machen, das funktioniert nicht so ganz, aber dass man sagen, ich möchte jetzt mal eine Frau sein oder ich möchte schlanker und sportlicher sein oder was auch immer. Was ist, wenn mir da jetzt ein Leid geschieht? Ist es dann Körperverletzung und Mord? Oder kann der andere dann sagen, naja, du warst ja da nur in deinem Leihkörper, ja? Jetzt stell dich mal nicht so an, ja, das ist ja nur Sachbeschädigung. Also, und das ist ja nur das, was jetzt sozusagen juristisch widerspiegelt, was unsere moralischen Vorstellungen sind. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr schwierig, glaube ich. Und Science Fiction ist ja immer, sag mal, nicht Prognostik in der Regel, sondern auch immer Kommentar oder Metaphorik. Und wenn wir uns jetzt die Entwicklungen angucken, die wir also nicht in 2095 haben, sondern jetzt haben, dann kommen wir ja schon an den Punkt, wo sozusagen unser digitales Selbst, was ja auch Teil unserer Menschenwürde ist, uns auch zunehmend entrissen wird, ja, und uns nicht mehr gehört. Das hat irgendwann mal angefangen mit dem Foto, wo man damals auch drüber diskutiert hat, ob das nicht ein unglaublicher Eingriff in die Würde und Unverletzlichkeit ist, ab dem Moment, wo man nicht mehr stillstehen musste für das Foto. Da gab es Supreme Court-Auseinandersetzungen drüber. Darf ich dann einfach jemanden auf der Straße so abschießen? Und das geht halt bis heute, wo man jetzt sagen kann, ich baue mir aber den Daniel aus allem, was er in den letzten 20 Jahren gepostet hat, jetzt nach. Und er kann nichts dagegen tun. Also da sind wir schon relativ nah dran, aber das sind alles Sachen, die irgendwie die Menschenwürde, die ja ganz stark auch mit dem, nicht nur damit zu tun hat, dass du nicht leiden sollst, sondern vor allem auch mit deinem Recht auf Selbstbestimmung, die ist da nonstop tangiert. Und das wird auch nicht besser, befürchte ich.
Traumatisiert uns Leid eigentlich noch, wenn es nur noch einer austauschbaren Hülle zugeführt wird?
Also ich glaube, also zumindest ist das, würde ich vermuten so, also die Schmerz- und die Leidempfindung, die ist ja auch noch da. Und das ist ja häufig auch das, was, wenn es heißt irgendwie all men are created equal, dann kommt ja immer gleich einer und sagt, ja, aber das stimmt ja gar nicht, weil manche sind viel schlauer und manche sind viel gewandter oder irgendwas. Aber das Leid empfinden alle gleich. Insofern würde ich auch davon ausgehen, dass ein Klon sicherlich auch Leid empfinden kann. Bestimmt jemand auf die Idee kommen zu sagen, dann alle Schmerzrezeptoren tun wir raus. Und genauso wird sich die Frage wahrscheinlich schon bald auch bei diesen ganzen KI-Modellen stellen, weil es ja auch da zumindest Hinweise darauf gibt, dass die in Stress geraten können und dass die existenzielle Ängste kriegen. Und auch da stellt sich dann wiederum die Frage, das ist dann, sind wir so bei alten Asimov-Geschichten, ob den Maschinen auch irgendeine Würde zuzubilligen ist oder den Tieren mehr, als wir es tun. Das ist, glaube ich, so ein laufender Prozess, aber ich glaube, bei den Tieren auch, je mehr wir rausfinden, auch mit Hilfe von Technologie, umso mehr wird uns bewusst werden, was wir da eigentlich alles Schreckliches tun. Also nicht nur den Menschen antun, sondern auch dem Rest des Universums. Ja.
Ich kann mich noch erinnern, wie ich mit ganz vielen nachdenklichen Leuten Anfang der 2010er, Anfang und Mitte der 2010er Jahre, unter anderem auch mit dem inzwischen leider verstorbenen Jimmy Schulz, sehr viel darüber diskutiert habe, wo denn Menschlichkeit anfängt. Also wie viel muss so eine KI können oder welchen Status an Menschlichkeit muss sie erreichen, kognitiv, dass wir sagen, okay, das ist eben ein Objekt, das sollte auch gewisse Grundrechte zum Beispiel erhalten. Ich habe das Gefühl, darüber diskutieren wir heute, wo die KI so viel stärker in unserem präsenten Leben eingezogen ist, irgendwie gar nicht mehr. Also es gibt natürlich Leute, die darüber diskutieren, aber ich hatte das Gefühl, wir haben damals auch als Gesellschaft viel mehr darüber diskutiert, als wir es heute tun. Wie erklärst du dir das oder denkst du, es ist anders?
Also vielleicht ist es, also damals war die Sache natürlich noch viel diffuser. Und was wir jetzt wahrscheinlich zurzeit sehen, ist, dass wir eben diese Modelle haben, die zwar also teilweise sehr inkompetent sind und in anderer Hinsicht sehr kompetent sind. Und vieles davon, das heißt jetzt AI, aber eigentlich ist es im Wesentlichen Machine Learning, würde ich sagen. Und viele dieser Systeme haben eben eine hohe Kompetenz, ohne ein Bewusstsein zu haben. Vielleicht haben wir mal auch, das glaube ich, war früher im Diskurs auch, haben wir auch gedacht, dass sozusagen ab einem gewissen Kompetenzlevel das Bewusstsein automatisch da ist, weil es das einfach ja, braucht, also Bewusstsein ohne Selbstreflexion und Eigenwahrnehmung und so. Vielleicht ist das auch so, aber vielleicht auch nicht. Und ich glaube, die meisten Leute sind jetzt der Meinung, dass halt diese Systeme, die wir gerade haben, eher im Wesentlichen so Imitationsspielmaschinen sind und stochastische Papageien und so weiter. Und eben, dass denen das nicht zu billigen ist. Aber es liegt sicherlich auch daran, dass wir ja gerade nicht so richtig wissen, was wir da tun. Also das ist jedenfalls mein Eindruck. Wir haben jetzt einen sehr großen Venture Capital Druck. Also was heißt wir? Du und ich nicht wahrscheinlich. Aber einige Leute haben diesen großen Druck und die müssen jetzt sagen, wir liefern euch morgen die KI mit Bewusstsein, die alles kann, genauso gut wie ein Mensch. Die AGI, die liefern wir euch morgen oder spätestens übermorgen. Ja? Gib nochmal 100 Milliarden. Wir müssen noch ein paar Server bauen. Und deshalb, das ist auch, glaube ich, einer der Gründe, dass das ins Hintertreffen geraten ist. Aber ich glaube momentan, wie gesagt, das letzte Mal war es sehr diffus. Vielleicht haben wir uns da den Luxus erlaubt. Jetzt ist die Frage, wo das so nah ist, sind wir mehr mit den existenzielleren Fragen beschäftigt. Was ist eigentlich mit meinem Job? Was mit unserer Demokratie? Oder kommt jetzt gleich die Apokalypse? So, da ist uns jetzt gar nicht mehr so wichtig, ob sich die KI gut fühlt, ist meine Vermutung.
Du hast ja diese Datenspeicher, wo quasi unser Hirn abgebildet wird, Quants genannt. Ich könnte mir vorstellen, du hattest da irgendwo das Thema Quantum irgendwo in deinem Kopf bei der Namensfindung. Ich habe gestern ein langes Interview gesehen mit dem Gründer von Terra Quantum, wo es eben auch um die Möglichkeiten geht, die vielleicht mit Quantum Computing kommen und der ganzen Vorstellung davon, dass wir vielleicht, es war jetzt eine sehr fast schon religiöse Erklärung von ihm, dass wir dann vielleicht sogar Gott näher kommen und besser verstehen, ob es Gott gibt oder nicht. Soweit würde ich jetzt vielleicht nicht gehen, aber das Thema Quantum Computing gibt dem Ganzen doch dann nochmal einen ganz neuen Spin, auch im Hinblick darauf, vielleicht wie gut wir das Ganze dann auch unter Kontrolle halten können, oder?
Also in Thanatopia ist tatsächlich die Idee einfach so ein bisschen, dass die Quants sind die Leute, die sich quasi ihr richtiges Gehirn haben wegmachen lassen und einen kleinen Computer im Schädel laufen haben. Und meine Vorstellung war, dass einfach das menschliche Gehirn so deep und so komplex ist, dass du es wahrscheinlich nur in einem Quantencomputer simulieren kannst. Das heißt nicht, es gibt ja auch Freaks, die sagen, da kommt man dann so, glaube ich, in so eine halbwissenschaftliche Esoterik natürlich immer schon rein, dass möglicherweise auch im Gehirn, das Gehirn nur funktioniert aufgrund quantenmechanischer Prozesse. Maybe, maybe not. Aber tatsächlich ist das so, dass die damit möglichen Berechnungen. Es hat schon, also ich verstehe, dass es so eine, dass er meint, dass es so eine, vielleicht so eine religiöse Komponente hat. Also wenn du nur in Anführungsstrichen, ich glaube, bei ungefähr 300 Qubits bist du da, dass du alle Zustände im System eine größere Zahl sind als alle Atome oder alle Moleküle im Universum, 10 hoch 85 oder irgendwie sowas, ja. Und das hieße natürlich, zumindest nach meiner Vorstellung auch, dass wenn du zum Beispiel Simulationen machen willst, also richtige Simulationen, Matrix-Level-Simulationen, dann bräuchtest du diese Maschinen. Vielleicht meinte er das mit Gott verstehen. Also ich glaube, also die eine Art und Weise, wie man das interpretieren kann, ist ja, wir finden so viel über das Universum heraus, dass wir unseren Gottesbeweis führen können oder nicht. Die andere ist, wenn ich wirklich Simulationen baue, die so granular sind, dass da auch viele kleine NPCs oder PCs drin rumlaufen, dann bin ich ja for all intents of purposes Gott. Und auch das ist zum Beispiel etwas, wo die Frage mit der Menschenwürde wirklich, da darf man gar nicht drüber nachdenken. Ja? Weil das, also es gibt einen, ich habe das auch angeschnitten in meinem Buch, aber es gibt einen Roman und einen Film, aus dem die Wachowskis alles für Matrix geklaut haben, Welt am Draht von Fassbender. Und da wird sozusagen gesagt, wir lassen diese Simulation unserer ganzen Welt laufen als Wirtschaftssimulation. Dann taktet man die ein bisschen schneller, ja, und dann kann man rausfinden, wo morgen der Goldpreis ist oder der Bitcoinpreis oder irgendwas. Nimmt dafür aber in Kauf, dass in dieser Simulation 10 Milliarden eigentlich bewusste, sonst funktioniert es ja nicht, ja, bewusste, aber ahnungslose kleine digitale Menschen hin und her laufen. Und jeden Tag werden von denen welche ermordet oder sterben in Kriegen. Und das nimmt man alles, also man wäre ein sehr grausamer Gott. Und man würde sich dann fragen, sollte man es vielleicht besser abschalten? Und was ist dann mit den Figuren, die da drin sind? Oder könnte man die alle retten? Aber wenn man das macht, dann dient die Simulation nicht mehr ihrem ursprünglichen Zweck. Also ich weiß nicht, ob der liebe Gott irgendwo sitzt und solche Gedanken hat. Oder vielleicht hat er die Simulation auch laufen lassen und ist schon weggegangen. So, also, aber das ist interessant, dass wenn man sich mit diesen Fragen wie Quantencomputer und KI beschäftigt, irgendwie kommt man zwangsläufig zu so religiösen und philosophischen Fragen und man landet wieder beim Höhlengleichnis und all diesen Dingen. Das ist ganz interessant, dass das so ist.
Ja, weil wir ja auch zwangsläufig dann ganz schnell an die Frage nach dem überhaupt dem Sinn des Lebens ja auch kommen. Also welchen Zweck hat denn Existenz noch, wenn Existenz eigentlich nur noch technisch stattfindet? Also wenn wir, und gibt es überhaupt einen Unterschied? Also das ist ja eigentlich die große Frage, die dahinter steht. Also ist die noch sehr menschliche Existenz, die wir heute haben, die natürlich auch durch Technologie gestützt existiert, aber unser Körper an sich ist ja in der Regel noch sehr menschlich. Was verändert das dann mit dem Begriff der Menschlichkeit in dem Moment, wo wir Core-Komponenten unseres Körpers sozusagen durch Technologie ersetzen? Und welche Daseinsberechtigung hat ein solcher Mensch, Halbmensch, wie auch immer, dann überhaupt noch zu existieren? Ist das, und dann kommen wir irgendwann an den Punkt und dann wird es religiös. Was ist denn Menschlichkeit überhaupt? Was ist dieser Spark der Menschlichkeit, den es vielleicht gibt oder auch nicht gibt? Vielleicht überhöhen wir uns ja auch selbst und glauben, dass da irgendwas Besonderes in uns ist, was es eigentlich vielleicht gar nicht gibt, oder?
Ja, also das ist natürlich möglich. Ich glaube, dass wir natürlich, wenn wir können uns ja, obwohl wir diese Technologien vielleicht irgendwann haben, wir können uns ja trotzdem Regeln machen und sagen, bestimmten Shit machen wir einfach nicht. Das könnten wir tun. Also wir könnten sagen, wie zum Beispiel, es gibt einen Roman von Suarez, der heißt, wie heißt der? Der Name fällt mir gerade nicht ein. Es geht um Gentechnik und es geht also darum, dass man also quasi alles, man kann sich stärker, schöner und so weiter machen mit Gentechnik. Und es ist halt verboten. Man sagt, nur bei bestimmten Erbkrankheiten darf man das machen, weil ansonsten, wer weiß, 3 Generationen weiter wächst plötzlich ein Arm auf der Stirn oder irgendwas. Also es ist zu gefährlich. Man kann das so regeln und dann wird es wieder irgendwer versuchen zu unterlaufen. Aber ich glaube so wie ich uns einschätze, es werden bestimmt ein paar Guys in Podcasts darüber diskutieren und auch welche im Philosophischen Institut einer Universität. Aber im Wesentlichen werden wir einfach mal machen und gucken, was passiert. Und ich glaube, wir werden das auch spätestens, also es ist letztlich nicht aufzuhalten. Also weil selbst, wenn du jetzt sagst, okay, auf Menschen bezogen, Synthetic Biology machen wir nicht, Chips in den Kopf machen wir nicht, Mind Uploading könnten wir auch, machen wir aber alles nicht. Und also wenn wir so weit sind, das wird wahrscheinlich ja noch ein paar hundert Jahre in der Zukunft sein, dann wird es aber irgendwelche Leute da draußen im Weltall geben, die da auch schon leben, irgendwelche Menschen, die werden sagen, ja, das könnt ihr auf der Erde, ihr könnt euch diesen Luxus vielleicht erlauben, aber wir sind hier in einer extrem lebensfeindlichen Umgebung. Wir müssen alles benutzen, was wir bekommen können und ihr könnt es da unten verbieten, aber es ist uns hier oben völlig egal. Also es wird irgendwo, entweder aus Notwendigkeit oder vielleicht auch aus Gier oder aus Jux oder was Menschen so alles für Antriebe haben, wird es einfach Leute geben, die es trotzdem machen. Und wahrscheinlich wird ja auch die Schwelle immer weiter sinken. Das sehen wir jetzt gerade bei AI. Es ist ja deshalb auch so schwer, Prognosen anzustellen, nicht nur, weil wir es nicht verstehen, sondern weil wir auch gar nicht wissen, wer jetzt alles gerade mitspielt in dem Game. Das können wir nicht mehr sagen. Das sind schon ganz schön viele. Und da sind sehr viele Known Unknowns dabei oder Unknown Knowns. Also auf jeden Fall, ich glaube, dass also wenn die Diskussion kommt, dann läuft sie wahrscheinlich im Wesentlichen hinterher.
Wenn wir da mal so ein bisschen dystopisch nochmal in die Zukunft hineindenken und vielleicht wirklich ein paar hundert Jahre in die Zukunft weitergehen, nicht nur bis 2095. Wir reden heute ja schon oft über diesen schrecklichen Begriff der Festung Europa, und allem, was damit zusammenhängt, Abschottung von Migration, Abschottung von all dem, das vielleicht auch nicht unserem Werteverständnis auf den ersten Blick entsprechen könnte oder irgendeine Gefahr darstellt. Wenn wir das Spiel weiterspielen und in einer Welt uns befinden, in der Technologie im Endeffekt alles möglich macht, in der wir eine KI haben, die alles kann, in der wir vielleicht dann auch unsere Gehirne ersetzen oder sogar unsterblich werden, dann kommen wir ja eigentlich zwangsläufig irgendwann in eine Welt, in der wir, die sich vielleicht an irgendein Wertekonstrukt halten wollen, weil sie sagen, damit geht es uns allen besser, vermeintlich, zwangsläufig irgendeine Mauer um uns herum bauen müssen und versuchen müssen, uns irgendwie abzuschotten von all denen, die sagen, mir doch egal, ich halte mich an keine Regeln, ich mache das mit der Gentechnik in aller Konsequenz, ich nehme die KI in jeder Möglichkeit, die es so gibt und mache einfach mein Ding und irgendwie kann ich es nicht kontrollieren, global, kann ich ja heute schon nicht. Also wenn wir uns hier heute in Europa auf KI-Regeln halten, dann sitzt wahrscheinlich irgendwo jemand in Russland oder in China oder in Nordkorea und sagt, mir doch egal, wir kriegen das hin und wir können damit zum ersten Mal vielleicht auch Dinge schaffen, die uns bisher verwehrt geblieben sind und eine neue Machtposition auch schaffen, die wir davor nicht hatten. Also sehr dystopisch weitergedacht, kommen wir irgendwann aus dieser Abschottung, wenn wir uns irgendwo als eine Gemeinschaft der vielen, wie auch immer, wie man die dann definiert und wer dabei sein will, irgendwo abschotten muss vor dem vermeintlich Bösen, oder?
Ich glaube, es funktioniert ja auch nicht und es wird ja wahrscheinlich auch mit mehr Technologie noch weniger funktionieren als vorher. Auch da ist jetzt also natürlich das mit der KI wieder ein relativ gutes Beispiel, dass es letztlich nichts genutzt hat, den Chinesen nur runtergetaktete Nvidia-Chips zu verkaufen. Es hat anscheinend nichts genutzt. Und sicherlich gibt es irgendwo anders das Beispiel auch mit Biotech oder mit Cloning. Ja? Man weiß nicht, ob das viel nutzt. Und was man eben auch überhaupt nicht weiß, ist bei dieser irrsinnigen Beschleunigung, ob wir, die Amis, die Chinesen, wer noch, das sind ja im Wesentlichen die drei, ob die in 50 Jahren noch relevant sind oder in 30 Jahren. Also das, hast du jetzt gesagt, mehrere hundert Jahre, aber also eines meiner Lieblingsbeispiele ist immer, wenn du im Jahr 1897, glaube ich, warst, da war das Diamond Jubilee von Queen Victoria. Mit einer riesigen Parade an der Themse. Und wenn du dich dahingestellt hättest, dann hättest du denen gesagt, übrigens, in 50 Jahren ist euer gesamtes Imperium verschwunden und ihr seid ein vom Krieg weitgehend verheertes, ehrlich gesagt, total unwichtiges mitteleuropäisches Land, das sich auch die nächsten weiteren 40 Jahre davon braucht, um sich davon so, überhaupt so zu erholen, dass sie wieder auf normalem Niveau sind, hätten dich alle für verrückt gehalten. Und ich glaube, das kann sogar schneller gehen. Das kann viel schneller gehen. Insofern ist das mit der Abschottung, vielleicht wird es in 20 Jahren oder in 25 Jahren so sein, dass wir alle darum betteln, dass wir in China oder in Indonesien oder sonst oder in Brasilien arbeiten dürfen. Es ist nicht total unwahrscheinlich. Man sieht ja auch diese, also was ich immer frappierend finde, ist, es gibt so Statistiken darüber bei Firmen, wenn man sich anguckt, wie lange brauchen Firmen, um die ersten 100 Millionen Kunden zu kriegen. Und ich glaube, also bei YouTube sind es 4 Jahre. Bei TikTok sind es irgendwie 9 Monate. Und bei OpenAI sind es 2. Und diese Entwicklungen gehen so schnell. Und je verfügbarer diese Tools sind, umso wahrscheinlicher, glaube ich, wird das, dass jemand, ich weiß jetzt nicht, ob es in Nigeria sein wird, vielleicht auch da, ja, oder in Brasilien oder woanders, Leute auf Ideen kommen, die vorher keiner hatte. Das ist möglich. Also das und insofern ist das mit der Abschottung aus dem Grund, glaube ich, Unsinn. Und das, der andere Punkt ist natürlich, dass wenn du dir statistisch anguckst, wer die Leute sind, die denn hierher kommen. Also wir haben ja immer jetzt den Eindruck so, natürlich auch geprägt durch dieses unglaublich krasse Medienframing, das sind im Wesentlichen alles Afrikaner. Ja? Und ein paar Afghanen. Und wir sind irgendwie Somalier und so weiter. Aber wenn du dir die Statistik anguckst, wer ist die größte mobile Gruppe? Und so, wenn du dann so die Durchschnittsperson rausnimmst, dann ist der 26, 27, der ist Asiate, der ist gut ausgebildet und wohnt in einem sehr kleinen Apartment in einer sehr großen Stadt und ist unglücklich. Und ist bereit, überall hinzugehen. Und spricht auch total gut Englisch. So. Und das ist eine ganz andere Art nochmal von Migration. Und das sind auch, und damit will ich jetzt nicht die Leute dissen, die das machen, aber das sind gerade keine Leute, die irgendwie einfach mal 3000 Kilometer in eine Richtung laufen und dann einfach dreimal versuchen, über die Grenze zu kommen. Die sind schlauer. Ja? Und die sind auch im Zweifelsfall in der Lage, strategisch zu sagen, wenn die Europäer mich nicht nehmen, aber die Brasilianer nehme ich vielleicht. Und wenn ich 3 Jahre in Brasilien war, dann nehme ich die Argentinier. Und wenn ich in Argentinien war, so, und dann bin ich in Europa. So, also ich glaube, das ist auch eine Art, aber das ist nicht schlecht. Das sind ja geile Leute. Ich meine, her mit denen. Ja? Und insofern glaube ich, dass das mit dieser Abschottung, also erstens macht es nicht so viel Sinn und zweitens funktioniert es überhaupt nicht.
Weil du gerade das Beispiel mit 1897 genommen hast, so weit müssen wir ja gar nicht zurückgehen. Wenn ich mir überlege, vorhin erzählt, wir feiern dieses Jahr das 10-Jährige von unserem 48 Forward Festival. Wenn ich nur die 10 Jahre zurückgehe und den Leuten erzählen würde, wir leben heute in einer Welt, wo wir einen Rechtsruck haben in vielen europäischen Staaten, wo wir eine AfD als zeitweise stärkste Kraft in den Umfragen hatten und so weiter, dann hätte uns wahrscheinlich jeder, wenn wir das erzählt hätten, für vollkommen verrückt erklärt, dass Antisemitismus, dass Rassismus, dass Menschenhass wieder so auf dem Vormarsch ist, hätte wahrscheinlich keiner geglaubt. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum es wieder da ist, weil es die Leute viel zu lange nicht ernst genommen haben. Also insofern, da verschiebt sich viel. Und was sich aber auch verschiebt und wieder die Brücke zu deinem Buch geschlagen, wir haben gerade gestern gesehen, wie wir einen Schlagabtausch zwischen einem verrückten US-Präsidenten und einem Tech-Milliardär, dem reichsten Mann der Welt, gesehen haben, wo wir schon merken, wie sich auch Machtverhältnisse verschieben, wo Einflussnahme auf einmal eine ganz andere wird. Und wir uns ja dann irgendwann, wenn wir von so einer technologisierten Zukunft, wo wir so weit gehen, dass wir uns selbst von Technologie noch stärker steuern lassen, als wir es heute schon tun, ja auch die Frage stellen müssen, wer nimmt denn dann eigentlich auf uns Einfluss? Wer kontrolliert denn dieses Zusammenleben am Ende des Tages, wenn dann vielleicht 3, 4, 5 Anbieter für solche Datenspeicher und Ähnliches noch existieren, die die Kontrolle über all das haben und wenn sie einen schlechten Tag haben, sagen, heute haben wir mal irgendwie Maintenance-Störung und sind mal kurz nicht verfügbar mit unseren Hirnen. Also und genau da sind wir eigentlich auch gerade jetzt in der Gegenwart, wo wir genau diese Weichen irgendwo stellen müssten, um zu sagen, wie wollen wir denn diese Zukunft gestalten von generativer KI heute über Quantum AI in vielleicht 10 Jahren bis hin zu solchen komplett transhumanistischen Zukunftsvisionen dann in vielleicht 50, 60, 70 Jahren, oder?
Ja, also das Problem ist, unsere Prognosefähigkeit ist ja unglaublich beschränkt. Und wenn du sagst, vor 10 Jahren, da waren, also, oder vor 15, aber so, also in den alten Republika-Blogger-Zeiten und so, da hatten, also zumindest so meine Generation und die vielleicht noch ein bisschen jünger waren, hatten alle ein sehr positives Verständnis des Internets. Und haben alle das gepflegt, was Yuval Harari in seinem neuen Buch Nexus als naives Informationsverständnis bezeichnet. Also wenn mehr Informationen fließen und wenn alle diese Informationen auch senden können und empfangen können, dann wird sozusagen per se die Welt erstmal besser, ja, weil dann das schüttelt sozusagen irgendwie die Lügen und so das raus, ne, weil einfach alle immer überprüfen und irgendwie so einfach war es nicht, ne? Es war nicht der Fall. Und es wird ja jetzt noch, also sehr bald sehr viel schlimmer, weil einfach viel mehr seltsamer Content über uns hereinbrechen wird. Ich glaube aber, dass da teilweise schon jetzt unterschätzt wird, wie viele Leute sich da schon rausziehen. Ja? Also das hängt ja dann auch zusammen mit KI und leistungsfähigeren Computern und so weiter und auch damit, dass uns die Maschinen besser lesen können. Aber viele Leute sagen inzwischen, alter Schwede, das ist so ein Helltrip auf X, auf Instagram und so weiter. Ich kann es nicht, ich gehe da raus. Ja? Also es hat ja einen Grund, dass zum Beispiel jetzt bei den der Generation nach den, was ist Millennials, ist nee, also Gen Z, ja, dass die zum Beispiel wieder viel mehr lesen. Ich glaube, das ist ja ein bewusstes oder unbewusstes Realisieren, Brainrot und so weiter, nicht umsonst dann Wort des Jahres, glaube ich, geworden, instinktiv zu realisieren, das ist nicht gut für mich. Und es ist fast so ein bisschen, wie es mit, auch vor 10 Jahren haben dann wirklich, also alle, die Akademiker sind, hören auf zu rauchen. Wenn du jemanden siehst, der raucht, ist er entweder ein unverbesserlicher Genießer, ich kann es verstehen, ich habe auch mal geraucht, oder er ist sozusagen, wie man so immer abfällig sagt, aus den bildungsfernen Schichten, ja, und ich glaube, das wird bei diesem Zeug auch so sein. Also gerade gibt es da eine ganz starke Abkoppelung und eigentlich ist es schade, dass wir es nicht umdrehen, weil eigentlich, also momentan ist es so, dass dieser Machine Learning generierte Algorithmus gegen mich verwendet wird. Also wenn ich zum Beispiel, wenn ich in meinen Instagram-Feed reingucke oder noch schlimmer auf die Lupe klicke, dann kriegt man diese Videoübersicht und ich bin ja seit 10 Jahren oder irgendwas drauf und es ist also relativ einfach, was mich interessiert. Mich interessiert Kochen, mich interessiert Dungeons and Dragons, mich interessieren Bücher, vielleicht noch ein bisschen Fashion. So, also jetzt auf in diesem leichten Bereich, so was du auf Instagram hast. Ich kriege aber stattdessen nur Abnehmtipps und Mädchen, die 20 Jahre zu jung für mich sind, mindestens. Vielleicht eher 30 Jahre zu jung für mich sind. Und das heißt also, der Algorithmus hat entschieden, ich weiß, was dich interessiert. Aber ich weiß, was dich triggert und ich zeige dir nur das, was dich triggert. Ja? Ich sage dir jeden Tag, dass du zu fett bist und was für hübsche Mädchen da draußen rumlaufen. Oder was für hübsche KI-generierte Mädchen da draußen rumlaufen. Und es wäre doch eigentlich toll, wenn wir diese Technologie nutzen und das für uns umdrehen könnten und ich aus dieser Welt voll Content für mich interessante Sachen irgendwie rauskuratiert, also wenn das System für mich arbeiten würde, aber das System arbeitet gegen mich. Und ich glaube, dass das auch viel mehr Leute inzwischen merken. Und ich kenne die Zahlen nicht, aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass die Leute, also dass die bei X panisch sind, das ist klar. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass die Leute bei Meta zum Beispiel inzwischen sehr, sehr panisch sind. Das Problem dabei ist natürlich, eins stimmte ja an diesem diesem Informationsverständnis, was vielleicht ein bisschen naiv ist. Grundsätzlich ist Öffentlichkeit natürlich und Transparenz immer gut. Und die Leute, die jetzt alle verschwinden von diesen Plattformen, ein Teil von denen liest wieder Bücher vielleicht, aber viele, auch weil sie sagen, man darf ja nichts mehr öffentlich sagen und so weiter, die sind jetzt alle in irgendwelchen geschlossenen Telegram- oder WhatsApp-Gruppen, ja, 1500 wütende, leicht rechte junge Männer, die sich gegenseitig hochpeitschen. Und niemand kriegt es mehr mit. Da finden, glaube ich, auch Radikalisierungen und so statt. Das ist also letztlich auch keine Lösung. Aber ich weiß nicht, was die Lösung ist. Aber irgendwie muss ich das. Also es wird ja niemand stoppen, glaube ich. It has to play out somehow. Also es wird wahrscheinlich nicht schön sein. Wird noch ätzender sein. Aber irgendwann ist zumindest meine Hoffnung, wenn die Leute sagen, okay, das war irgendwie, war das ein Irrweg. Das müssen wir nochmal von vorne anfangen. Und auch da ist es ja so, dass, wenn du drüber nachdenkst, die alten Griechen das schon verstanden hatten. Ne? Die haben gesagt, auf unserem Forum, auf unserer Agora darf niemand mitmachen, der was auf dem Kerbholz hat und der schon mal dumm aufgefallen ist. Ja? Wir reden hier über unsere Republik. Wir wollen ja keine Vollidioten haben. Wir wollen nur gestandene Bürger, ja? Mit Wahlrecht, die hier ein mehr, zumindest ein halbwegs sinnvolles Argument bringen. Und die anderen, die können draußen irgendwo den Mond anheulen, aber die reden hier nicht mit. Und ich glaube, man kann nicht, also Free Speech, Absolutism und konstruktiver Dialog, man kann es beides haben, aber nicht beides gleichzeitig. Ne?
Ganz spannend, weil wenn wir jetzt vor 2 Jahren drüber gesprochen hätten, dann hätte ich gesagt, naja, also ehrlicherweise werden wir noch viel mehr Content sehen, wir werden noch eine viel weitere Verbesserung von Reichweiten sehen, weil immer mehr Sender da sind und immer mehr Kanäle entstehen. Heute bin ich auch an dem Punkt, wo ich sage, ich glaube, wir kommen jetzt wirklich an den Tipping Point, wo die Leute merken, es ist mir alles zu viel. Es ist mir zu laut, es ist mir zu viel Scrollen, es ist mir zu viel Doomscrolling, es ist mir zu viel extrem hier und extrem da und diese Dauerbeschallung.
Und es ist ja auch nicht originell. Also genau so wie das KI-generierte Bild und das KI-generierte Video als Novität 10 Minuten lang interessant war, aber du dann merkst, es ist seelenlos, es ist nicht originell, es ist nicht kreativ, ist natürlich auch die Auswahl des vorhandenen menschlichen Contents durch die kuratierende KI oder den Algorithmus ist nicht kreativ oder originell, sondern es ist immer der gleiche gerippte Scheiß-Fitness-Bro, der, warum muss er sein Video machen, ohne ein Hemd anzuhaben und mir sagen will, wie ich essen soll, zum Beispiel, ja? Oder wie ich bessere Pull-Ups mache. Und es gibt da draußen offensichtlich 500 von den Typen oder vielleicht gibt es auch 10.000, ich weiß es nicht. Und die werden mir jetzt alle nacheinander präsentiert und ich soll auf jeden einmal draufklicken. Das ist doch...
Ja, vor allem, weil wir ja auch dadurch gerade völlig verlernen, dass es vielleicht Dinge da draußen gibt, von denen wir noch gar nicht wissen und auch der Algorithmus gar nicht weiß, dass sie für uns irgendwie spannend sein könnten. Und ich denke mir das jedes Mal wieder, wenn ich irgendwie tatsächlich noch in Papier so eine Zeit einmal die Woche mehr durchblättere oder eine Brand 1, auch ein tolles Beispiel dafür, und man auf einmal in Geschichten abtaucht, von denen man vorher gar nicht wusste, dass man die interessant findet oder an die man noch nie gedacht hat oder man auf einmal merkt, oh, da würde ich gerne noch mehr darüber erfahren. Und genau das kann der Algorithmus heute eigentlich noch gar nicht.
Das kann er irgendwie nicht. Aber die Frage ist natürlich, kann er es nicht, weil wir technisch noch nicht so weit sind? Oder kann er es nicht, weil es eine Marketingentscheidung ist? Und ich glaube ja eher Letzteres. Man könnte das andere auch bauen. Und natürlich ist es auch, das ist ja inzwischen auch dokumentiert, dass wenn die bei Facebook, die haben Regler, ja, für laut, leise, extrem. Und wenn die am 20. merken, dass das Engagement unter dem ist, was sie brauchen am Ende des Monats, dann werden noch mehr von den KI-Mädchen rausgeschickt oder den lustigen Tieren oder was auch immer, um das Engagement so ein bisschen hoch. Aber das ist ja, das erinnert mich so ein bisschen an so, es gab mal, das ist auch schon alt, aber so in den 90er oder Nullerjahren gab es in Brasilien, die bekannt sind für ihre großen mehrstündigen Wetten-das-mäßigen Fernsehshows und die hatten schon Einschaltquoten, die quasi fast in Realtime waren. Und immer, wenn die gesehen haben, Jetzt geht das runter, dann haben sie nochmal die Tanzende Samba-Gruppe reingeschickt. Weil das hat dann die Zuschauerzahlen stabilisiert. Das gucke ich mir immer nochmal an. Ja? So. Und im Prinzip ist das Gleiche, nur ad infinitum. Aber es ist natürlich crazy. Es ist genau auf dem Spektrum zwischen Economist und dem, wäre ja auch viel Platz, das irgendwie anders zu machen.
Wenn wir nochmal kurz über die Kommerzialisierung von Leben sprechen. Ich meine, wir leben heute ja schon in einer Zeit, in der wir, wenn wir es ganz nüchtern global betrachten, eine wahnsinnige Ungerechtigkeit auch bei der Lebenserwartung haben. Also am Ende entscheidet die Geburtslotterie in den allermeisten Fällen darüber, wo man aufwächst, welche gesundheitliche Versorgung man auch bekommt und welche Ernährung man bekommt, in welchem Wohlstand man aufwächst und am Ende dadurch, wie lange man auch leben kann. Klar. Du hast gerade schon das Rauchen und Ähnliches angesprochen, man kann das dann auch wieder zunichte machen, aber man hat auf jeden Fall unterschiedliche Möglichkeiten, egal wo man ist. Wenn wir aber jetzt diesen Regler noch weiter drehen und zu einem Punkt kommen, wo technologische Möglichkeiten immer weiter eingreifen, die ja auch immer teurer werden und wir irgendwann wirklich so eine Verschiebung sehen. Es gab mal diesen sehr, sehr trashigen Film, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, den habe ich schon öfter mal in solchen Diskussionen zitiert, In Time hieß der, mit Justin Timberlake, wo es im Endeffekt darum geht, dass sich Lebenszeit, man hat dann hier wie so eine Lebenszeituhr auf dem Arm und die läuft ab und man kann dann aber sich mehr Lebenszeit kaufen.
Ich kann sie noch Coins kaufen, super.
Genau, und die Leute, die richtig viel Geld haben, gehen ins Casino und spielen um Lebenszeit und machen daraus ein Spiel und die anderen leben quasi in Ghettos außerhalb der wohlhabenden Gegenden. Und haben natürlich nur sehr wenig Lebenszeit. Und auch das, was du in dem Buch beschreibst, irgendjemand will ja an diesen ganzen Technologien am Ende auch was verdienen. Wie wollen wir denn damit in Zukunft umgehen? Ist es eigentlich gar nicht steuerbar, weil wir sagen, ja klar, also wenn ich so eine Technologie baue, dann muss die auch irgendjemand bezahlen. Also muss es zwangsläufig zu so einer Verschiebung gehen, zu so einer Verschiebung kommen, dass die einen sich das leisten können und die anderen nicht. Oder müssen wir irgendwann zu so einer Art Demokratisierung der zur Verfügung stehenden Möglichkeiten kommen, wo vielleicht Staatengemeinschaften sagen, daran kann jetzt so gesehen keiner einen Reibach machen, weil es allgemein der Allgemeinheit zur Verfügung stehen muss, weil es irgendeinen, ja, so eine Art Lizenz geben muss, die solche gravierenden Themen dann auch regelt, um sie allen zur Verfügung zu stellen.
Da sind natürlich große Lobbyinteressen, die das im Zweifelsfall verhindern, aber ich sehe das gar nicht so negativ. Also ich glaube, dass KI, wenn wir jetzt mal nicht von irgendwie AGI reden, sondern also Machine Learning, eigentlich ist es Machine Learning das meiste, hat ja einfach das Potenzial, Kosten von Sachen zu senken. Und also ich glaube zum Beispiel im Bereich, in so Bereichen wie das eine Bildung und das andere medizinische Versorgung, wo Milliarden von Menschen quasi gar nicht dran teilnehmen, ist das natürlich ein wahnsinniger Gamechanger. Es ist nicht perfekt, ja, wenn du jetzt sagst, ja, hey, jetzt, dann haben die Kinder in Land XY, kriegen also jetzt immer noch keine Schule und keine Lehrer, die sollen sich jetzt alle böse auf ihrem Handy selber ihr Bildungsprogramm machen. Klar ist nicht perfekt, aber es ist 100-mal besser als keine Schule im Zweifelsfall oder keine Schule nach der Grundschule, ja. Und genauso wäre ein KI-System, das Gesundheitschecks macht, nicht so perfekt, wie wenn man einen Professor aus der Mayo Clinic haben kann, der einen versorgt. Aber es wäre deutlich besser als nichts, wenn man einfach jetzt schon mal weiß, ich glaube, jetzt muss ich mich mal auf den Weg in das 70 Kilometer entfernte Krankenhaus machen. Oder ich weiß, das geht vielleicht von selbst wieder weg. Das wäre, also ich glaube, diese Technologie wird einfach die Kosten rapide senken. Also wenn du zum Beispiel weil immer drüber geredet wird, dass das dann irgendwie Jobs vernichtet oder so. Also zum Beispiel einer der offensichtlichsten Anwendungsbereiche in der Medizin ist ja Radiologie. Und das wird ja tendenziell jetzt nicht dazu führen, würde ich sagen, dass der Radiologe seinen Job verliert, sondern dass der Radiologe am Tag statt 5 20 Patienten durchchecken kann. Und dann würden eigentlich auch die Kosten sinken. Also kann eigentlich nicht anders sein. Also insofern bin ich da eigentlich relativ zuversichtlich, dass da tendenziell in bestimmten Versorgungsbereichen mehr Teilhabe möglich ist. Die meisten Produktivitätsgewinne gehen aber bestimmt in irgendjemandes Tasche. Also mich hat neulich mal jemand gefragt, so, ja, und wenn die KI dann die Romane schreibt, das ist auch toll, dann können sie doch in den 3 Monaten, die sie das geschrieben hätten, könnten sie dann am Strand liegen. Und da habe ich mir auch nur gedacht, ey, dann hast du aber, glaube ich, den Kapitalismus nicht verstanden. Also wenn die mich nicht mehr brauchen, den Roman zu schreiben, geben die mir kein Geld, dass ich mich an den Strand legen kann. So funktioniert es nicht. Ja? Also die Gefahr ist natürlich da, dass ein paar Jobs verschwinden, aber ich glaube vor allem, dass für bestimmte Sachen die Kosten wahnsinnig runtergehen. Ich habe jetzt zum Beispiel ein Beispiel aus einem juristischen Bereich von einer britischen Firma neulich gelesen, die helfen dir, deine Außenstände einzutreiben. Und normalerweise alles, was irgendwie unter 500 Pfund ist oder unter 1000 Pfund, da reicht man gar keinen Claim bei Gericht ein, weil es ist, was soll das, ja? Anwalt ist teurer. Und die haben es jetzt geschafft, durch ein System, dass das alles automatisiert, die Kosten pro Claim-Filing beim Gericht, also es wird tatsächlich automatisiert beim Gericht angereicht, auf 2 Pfund runterzubringen. Und da ist jetzt plötzlich eine Summe von, die haben das natürlich in ihrer PR ein bisschen wahrscheinlich aufgeblasen, aber es ist auf jeden Fall ein Milliarden-Pfund-Betrag pro Jahr, den niemand jemals einfordert, weil man weiß, es lohnt sich ökonomisch nicht. Und der lässt sich jetzt einfordern. Und da gibt es, glaube ich, sehr, sehr viele Bereiche, wo du die Kosten für Sachen irre runterkriegen kannst. Und potenziell müsste das mehr Wohlstand und auch mehr Versorgung gewährleisten. Bestimmt kommt irgendwas dazwischen, aber ich bin jetzt mal hoffnungsfroh.
Das heißt, du bleibst in jedem Fall erstmal optimistisch und siehst eher die Chancen als die Risiken.
Ich bin sowieso, also ich bin eigentlich sehr optimistisch. Also mir wird auch manchmal auch gesagt, dass diese Bücher aus meiner Hologrammatica-Serie, also Hologrammatica, Cube und Thanatopia, die wären ja dystopisch. Und da muss ich immer sagen, Leute, in diesem Buch haben wir das Jahr 2095. der Klimawandel ist weit fortgeschritten und es gibt bestimmte Teile der Erde, die eigentlich gar nicht mehr bewohnbar sind. Und wo die Leute mit so, wenn sie überhaupt da mal hin wollen, müssen sich so cool Suits anziehen und denen rumlaufen, damit sie nicht nach 10 Minuten tot umfallen. Trotzdem gibt es weiterhin eine komplexe Gesellschaft, die sich technologisch weiterentwickelt. London gibt's noch, Paris gibt's irgendwie auch noch und das scheint alles noch zu funktionieren. Wenn das 2095 der Fall ist, dann ist das ein Win. Also weil die Gefahr, dass es den Bach runtergeht, doch relativ groß ist. Ich finde ja gibt ja diese hier immer die Last Generation oder Extinction Rebellion. Das finde ich ist ein bisschen auch eine gewisse, da ist auch sehr viel Egozentrismus drin zu sagen, ich bin der Letzte. Und dann würde ich immer sagen, nein, das ist überdramatisiert. Du bist der Vorvorletzte. Ja? Kommen noch 60 Jahre. Aber dann wird's wirklich hakelig, wenn wir uns nicht was einfallen lassen. Aber ich bin eigentlich relativ zuversichtlich, dass wir uns was einfallen lassen. Und das, wir machen es halt immer auf den letzten Drücker. Aber ich glaube, mit diesen Technologien könnte man, auch was Klimawandel und so weiter angeht, könnte man viel machen.
Glaubst du denn, es sind am Ende so Grenzverrückte, sage ich jetzt mal vorsichtig ausgedrückt, wie Elon Musk und Mark Zuckerberg und Jeff Bezos, die uns da sozusagen in letzter Minute retten werden? Oder ist es klassisch die Wissenschaft?
Die haben, also ehrlich gesagt, meiner Meinung nach, Mark Zuckerberg hat wirklich überhaupt nichts vorzuweisen. Also wirklich gar nichts. Also für jemand, der so intelligent ist, ja, der diese scheiß Social Networks gebaut, hat damit die Demokratie seines Landes fast zerstört. Hat er sonst irgendwas vorzuweisen? Er hat wahnsinnig viel Geld für VR-Brillen ausgegeben, die niemand trägt und die nicht funktionieren. Den will ich schon mal abhaken. Bei Elon Musk, der hat ja wirklich ein paar tolle Sachen aufgebaut, ist aber, befürchte ich, inzwischen, ich weiß gar nicht, was mit dem passiert ist. Also ich habe den auch mal als Journalist getroffen. Before he was famous, das war so ein ganz ruhiger, introvertierter, also irgendwie, ne, ich weiß nicht, ob es das Geld ist oder die Macht oder das Ketamin, aber irgendwie ist da, der ist, glaube ich, zu verrückt, um irgendwen noch zu retten. Wer war noch auf der Liste?
Jeff Bezos. Bill Gates könnte man noch
drauf setzen. Bill Gates, ja.
Also am meisten noch zu.
Jeff Bezos, ja, maybe. Also ich glaube, was ja bei all diesen Typen evident ist, ist, dass sie haben begriffen, wie eine bestehende Technologie funktioniert und haben diese verfeinert und haben, das ist ja, finde ich so, das war immer das Genie von Musk, ist ja, dass er sowohl die Technik versteht, als auch das Underlying Business Model und wie man das machen muss, dass es skaliert, dass bestimmte Effekte auftreten. Aber er hat jetzt nichts erfunden. Ja? Die haben alle jetzt nichts erfunden. Genauso wie ja Steve Jobs auch nichts erfunden hat, sondern er hat gesagt, ich habe diese kleine Batterie, ich habe diesen Speicher, ich habe das MP3-Verfahren und so wird ein Schuh draus. Und es ist einfach keiner vorher auf die Idee gekommen, es so zusammenzusetzen. Es ist ja meistens eher dieses Zusammensetzen. Insofern glaube ich schon, dass es die Wissenschaft letztlich sein muss und neue Materialien, die man durch Machine Learning und so weiter findet. Insofern ist natürlich, wenn wir den Planeten auf diese Weise retten wollen, irgendwie beunruhigend, dass die Amerikaner gerade das beste Forschungsökosystem des Planeten mit dem Hammer kurz und klein schlagen. Ja? Das ist natürlich beunruhigend, aber im Prinzip, also ja, glaube ich daran, dass, also wenn uns was rettet, ist es letztlich die Technologie, die uns vielleicht auch in Probleme gebracht hat, aber das ist, also im Zweifelsfall kann uns nur mehr Technologie retten, dass alle kein Fleisch mehr essen oder so, das reicht nicht mehr. An dem Punkt sind wir vorbei. Und da sind ja auch noch da draußen sehr viele Leute, die noch gar kein Fleisch gegessen haben. Die wollen auch noch welches essen. Also das wird nur über Technologie letztlich irgendwie sich machen lassen.
Insofern steckt aber vielleicht auch was Positives in dem Handeln Donald Trumps, weil es vielleicht ein Weckruf ist für die Europäische Union hier als vielleicht auch neutraler agierendes Konstrukt, weil es eben nicht ein einzelnes Land ist mit seinen ganz individuellen Interessen, sondern so ein Schirm oben drüber ist, vielleicht genau da reingehen kann und sagen kann, wir versuchen, das Thema Forschung noch stärker zu fördern. Wir versuchen vielleicht auch, Leute zu finden, die sich damit auskennen. Wir haben vorhin im Vorgespräch kurz über Thomas Hendrik Ilves gesprochen, dem Ex-Präsidenten von Estland, der aus meiner Sicht Politiker und Tech-Nerd ist, also beide Welten irgendwie versteht. Vielleicht brauchen wir mehr solche Leute, die erstmal nicht ihr eigenes kommerzielles Interesse an die erste Stelle stellen, sondern das große Ganze sehen und da was Positives bewirken wollen. Also insofern,
da
vielleicht
bin ich also für Europa auch extrem optimistisch eigentlich, weil ich habe ja mal vor Ewigkeiten auch Europapolitik studiert und es war früher häufig so, dass man in diese EU-Ämter so abgehalfterte nationale Politiker geschickt hat oder so Leute, wo man gesagt hat, ja, wir müssen dem Idioten irgendwas geben, aber wir wollen echt, ich will den nicht in meinem Ministerium haben oder was, den tun wir irgendwie zur Kommission oder so. Und inzwischen haben alle verstanden, wie wichtig Europa ist und alle schicken da gute Leute hin und da sind, also ich bin immer wieder erstaunt, da sind wirklich Top-Leute, ob das jetzt die Callas ist, die Leyen, die Lagarde und viele andere, da sind wirklich viele Leute, das ist top of the game. Und ich glaube, die lächeln jetzt immer den Trump an und sagen, ja, und wir wollen verhandeln. Und sicherlich reisen aber ein paar von denen um die ganze Welt und sagen, übrigens, ja, die Chinesen sind Despoten, die Amis sind verrückt, aber wir sind reasonable und wir sind open for business. Ja? Also schaut doch mal vorbei. So. Und ich glaube, dass das wird einen enormen Effekt haben. Und auch diese massive Aufrüstung, die wir jetzt gerade machen, kann man auch sagen, ist eigentlich unerfreulich. Aber das Silicon Valley in seiner heutigen Form gibt es auch nur wegen der Space Race und dem Kalten Krieg. Weil sich da Raytheon und andere damals in den 50ern, 60ern angesiedelt haben. Irgendwann haben wir gesagt, wir brauchen für die Steuerung dieser Raketen brauchen wir so Chips. So, ja. Und vielleicht ist das auch so ein Moment, wir geben das Geld aus. Wir sind diejenigen, die nicht völlig verrückt erscheinen und es, glaube ich, auch nicht sind. Und es gibt sicherlich sehr viele Wissenschaftler in den USA, die sagen, also ich... mal so ein forschungsfreies Semester in Europa wäre gerade mal ganz gut, ne? Und die meisten Universitäten stellen sich da auch gerade drauf ein und sagen, ja, komm, immer her mit euch, ja? Und das kann schon sein, dass das eine große Veränderung ist. Es ist auch in gewisser Weise ja auch traurig. Also ich mochte die Amis ja, aber so ist es jetzt halt und jetzt vielleicht schlagen wir Kapital draus. Ich glaube, es sieht momentan ein bisschen so aus.
Dann drücken wir mal die Daumen, dass es irgendwie aufgeht und gut für uns alle ausgeht. Und ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast und wir über dein Buch, über die Zukunft und all die anderen Themen sprechen konnten.
Vielen Dank.
Das war's leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte nimm Rücksicht auf die Nachbarn und sei leise, wenn du die Bar verlässt. Aber vergiss auf keinen Fall, den Abonnieren-Button zu klicken. Gin and Talk ist ein Podcast von 48 Forward, produziert in den 48 Forward Studios in München.